Schon im Hinblick auf die Predigt heute Morgen habe ich einen Text rausgesucht aus Matthäus 13, die Verse 41 bis 51, wo Jesus erklärt, wie das Himmelreich ist. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen, da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte. Dass sie dann, als es voll war, ans Ufer heraufzogen und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen warfen sie hinaus. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Habt ihr dies alles verstanden? Sie sagen zu ihm, ja.
Ich möchte mit euch heute über das Reich Gottes nachdenken. Das kann, weil es ein großes Thema ist, natürlich nur ganz bruchstückhaft sein. Und mein Gebet ist einfach, dass uns ein Stückchen dieses Geheimnisses des Reiches Gottes vielleicht stärker vor Augen steht, als bevor wir uns mit diesen Gedanken befasst haben. Das Reich Gottes und das Reich der Welt sind zwei sehr unterschiedliche Dinge, wie Feuer und Wasser. Und trotzdem sind sie beide in unserem Leben jeden Tag zu spüren und jeden Tag aktiv. Und ganz oft ist es so, dass wir die Wirkungsweisen gerade des Reiches, zu dem wir uns zugehörig fühlen, des Reiches Gottes, nicht ganz verstehen, dass es uns geheimnisvoll erscheint. Ich möchte uns mit in ein Beispiel nehmen, das uns in den letzten Wochen sehr stark beschäftigt hat. Das ist erst einige Wochen her, da ist in Sambia ein junges Mädchen mit gerade einmal 20 Jahren an einer mysteriösen Krankheit gestorben. Svenja, so heißt sie, hat dort in einer Schule gearbeitet. Sie hat in einem Kinderheim gearbeitet. Sie war für ihre 20 Jahre ausgesprochen weit und reif in ihrem Glauben. Und sie war wild entschlossen, will ich mal sagen, dort in Afrika Menschen zu dienen und Gottes Liebe weiterzugeben. Sie war schon einige Zeit vorher ganz klar in ihrem Plan, für Gott nach Afrika zu gehen. Seitdem wir mit einigen Jugendlichen vor ein Jahr vorher mal zusammen in Montenegro waren, kannten auch Doro und ich Svenja besser als vorher. Sie war so ungefähr im Alter unseres Sohnes und wir waren zusammen letztes Jahr im April dort in Montenegro und da war sie ganz glühend schon für diesen Plan, bald danach eben nach Afrika zu gehen. Und wir kannten auch so in etwa ihre Zukunftspläne. Sie wollte jetzt gerade dieser Tage wieder zurück nach Deutschland kommen. Sie wollte dann eine Ausbildung als Krankenschwester machen und dann so schnell wie möglich wieder zurück an diesen Ort, wo sie spürte, da zieht Gott sie hin. Ihre Mutter hatte sie vor einigen Wochen vor ihrem Tod noch besucht und sie kam nach Hause und sagte, wir werden diese Tochter an diesen Kontinent verlieren. Die hat sich entschieden. Sie möchte ihr Leben dort verbringen. Also ein junges Mädchen, das außergewöhnlich stark für Jesus brannte. Sie war zuverlässig, sie war freundlich. Man konnte sich auch in diesem Einsatz in Montenegro immer auf sie verlassen. Sie war so ein Brückenmensch, ein bisschen älter als die anderen und uns dadurch auch wirklich eine große Hilfe. Ja, und jetzt ist sie gestorben. Ganz plötzlich, Wir hatten 2 Tage, um uns an diesen Gedanken zu gewöhnen, mehr nicht. 4 Wochen nach ihrem 20. Geburtstag. Und dann fragt man sich doch, Gott, was soll denn das? Ein junger Mensch, der dich außergewöhnlich stark liebt, der sein Leben für die Armen geben will, dessen Eltern aktive Nachfolger sind. Mit 20 soll dieses irdische Leben schon zu Ende sein? Soll das deine Liebe sein? Baust du so dein Reich, könnte man auch fragen? Lässt deine besten Mitarbeiter vor ihrer Zeit sterben, so denkt man. Was für ein Schmerz, was auch, ich erwischte mich bei dem Gedanken, was für eine Verschwendung. Wie ist das mit deinem Reich? Warum lässt du sowas zu? Die verzweifelste Frage der Menschheit, könnte man sagen. Warum lässt du Tod und Leid zu? Und eine Frage, auf die wir immer nur bruchstückhaft Antworten finden können. Ich möchte zu dem Text kommen, den ich heute mit uns betrachten will. Einer von 2 Texten. 1. Kapitel der Apostelgeschichte. Auch da geht es um einen Abschied. Auch da könnten wir sagen, einen Abschied vor der Zeit. Jesus, der Auferstandene, verabschiedet sich von seinen Jüngern. Nach der Kreuzigung und nach diesem Wochenende im Reich der Toten steht er wieder auf und ist 40 Tage mit den Jüngern zusammen. Und wir sind jetzt in dieser Szene am Ende dieser 40 Tage. Er geht zurück zum Vater, nimmt den Platz an der Seite Gottes wieder ein. Und dann lesen wir in einem ganz kleinen Satz in Apostelgeschichte 1, Vers 3b, was in diesen 40 Tagen passiert ist. Während 40 Tagen zeigte Jesus sich seinen Jüngern und sprach mit ihnen über die Dinge, die das Reich Gottes betreffen. Eine interessante Aussage. Ein Satz, der mich, als ich mal wieder darüber fiel, sehr neugierig gemacht hat. Was hat Jesus denn seinen Jüngern in diesen 40 Tagen wohl erläutert? Was wollte er ihnen in dieser interessanten Zwischenzeit, zwischen Tod und Auferstehung, zwischen alles wird neu und noch die Überraschung, was wollte er ihnen da vermitteln? Was mussten die Jünger eigentlich erfahren, was sie vorher nicht wussten? Bevor Jesus zurück zu seinem Vater ging, aber unbedingt wissen mussten. Wir wissen ganz wenig über diese 40 Tage und ich wurde neugierig und fragte mich, was wird das wohl sein? Es war das Ende der unmittelbaren Lernzeit der Jünger. Sie hatten jetzt Jesus 3 Jahre intensiv erlebt. Jesus hatte seinen Auftrag vollendet und jetzt steht er kurz davor, zurückzugehen zu seinem Vater und den Heiligen Geist zu senden, was aber noch keiner wusste zu diesem Tag. Und er übergibt sowas wie einen Auftrag. Er erläutert aber auch die Bedingungen, unter denen dieser Auftrag von seinen Jüngern jetzt fortgeführt werden soll. Und da ist es eben nicht so, dass im Neuen Testament steht, jetzt macht ihr weiter und ich gehe wieder zurück. Pfingsten macht dann vieles noch neu. Und Gottes Kraft kommt viel unmittelbarer, als es die Jünger auch zu diesem Zeitpunkt, in dem wir hier sind, realisiert haben, zu ihnen. Viel intensiver als vorher. Und wie intensiv kann es denn sein? Gottes Sohn zum Anfassen, Gottes Sohn zum Nachmachen. Und doch werden wir noch intensiver erleben, wie Gottes Reich unter Menschen wirkt. Und das wird eigentlich erst deutlich, wenn wir uns mal kurz klar machen, dass vorher, nachher, vor diesen 40 Tagen und nach diesen 40 Tagen, wie sind die Jünger da und vor allem auch nach Pfingsten? Vorher, wir lesen, die Jünger sind verwirrt und verängstigt nach der Kreuzigung. Sie scheitern an ihren Grenzen. Petrus lügt. Die Jünger verdrücken sich. Sie gehen nach Jesu Kreuzigung wieder zum Fischen. Was ja ein unglaublich schockierendes Symbol dafür ist. Sie machen da weiter, wo sie vor diesen 3 Jahren aufgehört haben. Sie wissen es nicht besser. Sie gehen zurück in ihr altes Leben. So scheint es. Sie denken für den Moment, es ist alles vorbei. Und all die Glaubenssätze, all das, was Jesus ihnen gekündigt hat, ist in diesem Moment weit weg, wo die Realität des seelischen, des weltlichen Lebens so massiv zuschlägt aus Sicht der Jünger. Und was ist nachher? Paulus hält in aller Öffentlichkeit an Pfingsten seine erste Predigt, noch ganz inspiriert von dieser frischen Erfahrung der Begegnung mit dem Heiligen Geist. Die erste Gemeinde entsteht, Tausende bekehren sich. Es gibt erste Heilungen, die Gott durch die Jünger wirkt. Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Petrus spricht trotz Widerstand und Todesandrohung frei und mutig im Tempel. Petrus und Johannes müssen sich mehrfach vor dem Hohen Rat verteidigen und sie erleben Verhaftungen, Verfolgung und dann wieder spektakuläre Befreiung. Und all das stachelt ihren Mut an und macht sie nicht ängstlich wie noch kurz davor. Wir hören von mutigem Widerstehen, von klarem Bekennen. Stephanus, der erste Märtyrer, wird gesteinigt, weil er den Juden minutiös nachweist, dass sie ihren Messias ans Kreuz geschlagen haben. Petrus hat in Joppe kurz danach seinen berühmten Traum. Der Heilige Geist fällt vor seinen Augen kurz danach auf Griechen, was man sich gar nicht vorstellen könnte, die sich jetzt zu Jesus bekennen. Dieser neue Glaube breitet sich wie ein Lauffeuer durch den Mittelmeerraum aus. Wir lesen von Verfolgung, von Todesmut, radikalem Einsatz vieler Menschen für Jesus, ohne Angst und Rücksicht auf das eigene Leben. Irgendetwas muss da passiert sein, das Menschen so verwandelt hat nach diesen 3 Jahren. Im Prinzip können wir 3 Initialzündungen sehen. Jesus verlässt die Erde, nimmt zur Rechten Gottes Platz. Das zweite, der Heilige Geist kommt, Christus in mir. Gottes Kraft ergreift uns ganz anders als vorher. Und was ist das dritte? Wir lesen das in diesem kurzen Satz in der Apostelgeschichte. Jünger werden 40 Tage lang unterrichtet in den Dingen, die das Reich Gottes betreffen. In Reich Gottes Lehre, könnte man sagen. Sie waren erst nach der Auferstehung offenbar aufnahmebereit für den Abschluss dieser Lehre. Wie tickt das Reich Gottes? Was ist so anders daran, als an allem, was ihr vorher erlebt habt? Wie geht das wirklich? 3 Jahre lang war Jesus mit diesen Jüngern unterwegs und im Kern waren sie offensichtlich doch ihrem bisherigen Lebensentwurf nicht ganz fremd geworden. Deswegen auch diese Reaktion, als alles anders kam, als sie dachten, wir gehen wieder zum Fischen. Sie waren, ich will es mal ein bisschen fremdwortartig sagen, den Paradigmen ihres alten Lebens nicht wirklich fremd geworden. Sie waren noch da drin verstrickt. Sie hatten Jesus handeln gesehen. Sie hatten gehört, was Jesus sagte, sie hörten seine Lehre, aber sie hatten sie, das wird auch an vielen Stellen in den Evangelien deutlich, nur teilweise verstanden. Und sie hatten sie offensichtlich nur sehr selten schon gut in ihr eigenes Leben übertragen. Man könnte sagen, sie schauten dem Sohn Gottes dabei zu, was er tat, aber sie hatten nicht verstanden, warum und wie das vorging. Jemand sagte neulich mal in einer Predigt, wann haben sich die Jünger eigentlich bekehrt nach unserem Empfinden? Und diese Frage ist sehr gut. Wir wissen es nicht genau, aber ich würde mal sagen, spätestens zu erkennen, dass sie sich bekehrt haben, ist eigentlich erst seit Pfingsten, dass Jesus hat mit Leuten, die noch unterwegs waren in den Glauben, 3 Jahre zusammengearbeitet. Es ist eben ein Riesenunterschied, ob ich bei etwas zusehe, was jemand anderes tut, oder ob ich es selber aus tiefster innerer Glaubensüberzeugung nachvollziehe und dann erlebe, wie Gottes Kraft durch mich wirkt. Das ist alles anders als vorher. Das ist aber auch nicht leicht. Denn nochmal, diese beiden Welten sind sehr unterschiedlich und es ist schwierig, im Reich Gottes zu leben, wenn wir wissen, dass da Gesetzmäßigkeiten herrschen, nach denen Jesus auch handelte, die ganz eindeutig nicht von dieser Welt sind. Nicht so, wie wir es gewohnt sind. Nicht so, wie es unseren Lebenserfahrungen entspricht. Und das hat nicht nur die Jünger damals verwirrt, das verwirrt Menschen bis heute. Und es ist auch eigentlich angemessen, denn dieses Reich Gottes ist ja aus den Augen eines seelisch bestimmten Menschen ein seltsames Reich mit seltsamen Regeln und auch mit seltsamen Zusagen. Ich möchte das an dem zweiten Text von heute Morgen festmachen, an den Seligpreisungen in Matthäus 5. Das ist ein Teil der Bergpredigt. Sicher mit so die bekanntesten Texte, die auch, denke ich, Menschen, die sonst nicht viel mit Gott zu tun haben, auch kennen. Etwas sehr Bleibendes von Jesu Lehre. Und wir wollen jetzt mal auf Matthäus 5 ab Beginn dieses Kapitels hören, überschrieben als die sogenannten Seligpreisungen. Und wir hören das mal mit den Augen dieses Reiches, das Jesus versucht hier in diesem Text zu beschreiben, für Menschen, die noch nicht viel verstehen. Als er die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Einer dieser aus seelischer Sicht paradoxen Lehren Jesu. Da werden Zusagen gemacht, die wir mit unserer seelischen Lebenserfahrung nicht nachvollziehen können. Wir neigen schnell dazu, und das ist ein erster Punkt, den ich auch kritisch mal bei uns, auch in unserer oft sehr himmelszentrierten Lehre anmerken möchte. Wir neigen oft dazu, solche Texte und Sätze, die Jesus gesprochen hat, für sowas wie Himmelsvertröstung zu halten. Nach dem Motto, hier sind wir die arme, kleine, verfolgte Herde und später mal im Himmel, da wird alles anders sein. Also wir halten das für Zusagen, die nicht hier, sondern erst nach dem Tod gelten. Aber die ganze Bergpredigt dreht sich nicht um eine Vertröstung für irgendwann mal später. Der Sohn Gottes stellt sich auf einen Berg und man könnte jetzt sagen, der König der Welt verkündet hier sein Regierungsprogramm. Jesus spricht vom anbrechenden Reich Gottes und er sagt, mit seiner Ankunft ist es angebrochen, nicht irgendwann mal später. Hier und jetzt bricht dieses Reich an. Es ist seine neue Welt, die aber mitbringt in seine Schöpfung. Er spricht von parallelen Reichen, nicht von hintereinander geschalteten Reichen. Also sein Reich wächst inzwischen unter, über diesem irdischen Reich hoch. Es macht sich ganz still breit und völlig anders funktioniert es als das weltliche Reich, dem unser alter Mensch angehört. Mit dem neuen Menschen, so das Neue Testament, in dem der Heilige Geist wohnt, sind wir bereits hier und jetzt Bürger eines anderen Reiches. Amen. Wir sind schon auch dieser neue Mensch. Jesus bringt sein Reich auf diese Erde und unter anderem in der Bergpredigt verkündet er Teile der Wirkungsweisen dieses Reiches. Wenn wir uns entscheiden, im Vertrauen auf Gott so zu leben, wie es im Reich Gottes üblich ist, in totaler Abhängigkeit von Gott, dann ist das Neue Testament, dann sind diese Texte Handlungsanleitungen, keine Zusagen für ein Leben nach dem Tod. Direkt nach diesem Text lehrt Jesus darüber, dass wir Salz der Erde und Licht der Welt sind. Sehr, sehr erdverbunden, nicht irgendwann einmal. Wenn wir jetzt mal schauen, dass wir hier nicht auf den Himmel vertröstet werden mit diesem Text, sondern dass es Zusagen sind, die uns hier und heute gelten, möchte ich den Text unter diesem Aspekt einfach nochmal lesen. Lasst uns nochmal direkt das Wort Gottes unter diesem Aspekt auf uns wirken lassen. Er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wenn ich gerade nicht belesen, klug im Sinne der Welt bin, dann gehört mir das Reich der Himmel. Eine Paradoxie. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Nicht mit Macht und Gewalt und Pomp, sondern mit Sanftmut werden wir das Land erben. Glückselig die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Gottes Gerechtigkeit wird über allem stehen. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird auch Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die, die reinen Herzens sind, sie werden Gott schauen. Viele von uns können das bezeugen, dass das auch hier schon so ist. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wenn ich verfolgt werde, nicht wenn ich Macht ausübe, ist mir das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Eine paradoxe Lehre, aber die Weisheit Gottes. die Weisheit des Reiches Gottes, anders als unsere Weisheit. In 1. Korinther 2, Vers 14 schreibt Paulus, Menschen, die sich auf ihre natürlichen Fähigkeiten verlassen, lehnen ab, was der Geist Gottes enthüllt. Es ist ihnen eine Torheit. Das wirkt doch aus Sicht eines, sagen wir mal, einigermaßen situierten, in dieser Welt etablierten Menschen völlig widersinnig, was wir hier gelesen haben. Es ist eine Torheit. Und Menschen, die das nicht mit dem Geist beurteilen, können mit solchen Worten nichts anfangen. Es kann eben nur mit dem Geist beurteilt werden. Mit anderen Worten, im Reich Gottes steht unsere gewohnte Welt auf dem Kopf. Das Reich Gottes wirkt tatsächlich sehr unscheinbar und schwach, obwohl es das Reich Gottes ist. Es kommt nicht mächtig und stark daher, so wie wir eine Welt erobern würden, wenn wir es zu tun hätten. Im Reich Gottes wird auf Gewalt verzichtet. Und infolgedessen gibt uns Gott die Erde zu Besitz. Nicht, weil wir sie vorher erobert haben, mit unseren Möglichkeiten und Mitteln. Gott hat die Macht. Er will das. Und er tut das. Das Reich Gottes bricht wirklich kaum sichtbar an. In dem Sinne, dass man es sehr leicht übersehen kann. Gott hat es nicht nötig, sich auf die Märkte zu stellen und zu schreien. Gottes Reich kommt auch vorwärts, obwohl es still und sanft kommt und eben nicht mit Pomp. Er kann es sich leisten, übersehen zu werden. Er wird trotzdem zu seinem Ziel kommen. Es bietet sich uns auch als freiwillige Alternative an. Gott zwingt uns nicht in sein Reich. Er macht uns aber konkrete Zusagen, wenn wir in seinem Reich uns aufhalten. So wie Jesus das sagt. Sein Reich wächst quasi zwischen unserem Alltag irgendwie durch, um unseren Alltag herum, aber eben indem wir barmherzig sind und lieben und hungrig nach Gott. Jemand sagte mal, der stärkste Antrieb eines Jüngers ist gar nicht die Erfüllung, die wartet wirklich zu einem Teil erst im Himmel auf uns, sondern der Hunger nach Gott. Das Reich Gottes wird angetrieben von Sehnsucht, von Glaube, Liebe und Hoffnung. So ist das in seinem Reich. Es beginnt seine Wirkung zu entfalten, wenn man sich gegen alle menschliche Logik schlicht auf Gott verlässt, also Glauben hat. Und dann ist es kaum wahrnehmbar, kurz über der Grasnarbe, aber wird so tragfähig, dass uns gesagt wird, dass es wie ein Senfkorn beginnt und am Schluss wie ein großer Baum ist, in dem die Vögel nisten. Wie paradox ist das denn? Aber wahr. Das Entscheidende passiert im Reich Gottes dabei auch übrigens in uns, nicht um uns. In unserem Herzen liegt dieser Same. Hier findet die eigentliche Revolution statt. Nicht durch viel Pomp um uns herum. Das Reich Gottes bleibt also ein Stück weit ein Geheimnis. Ein Geheimnis des Glaubens. Und es ist auch gut so. Gott wollte es genau so. Es ist mit dem Kommen Jesu angebrochen, hat still, aber stetig unsere Welt auch in vieler Hinsicht verändert, manchmal sogar tatsächlich auch im großen Stil. Wenn wir vergleichen bei allem, was man jetzt auch sagen und Schlechtes natürlich sagen kann von unserer Zeit und auch von unserer Gesellschaft, aber wenn wir zum Beispiel mal, weil das auch wieder so eine Zwischen-der-Zeilen-Wahrheit ist, wenn wir mal vergleichen, wie im Römischen Reich die Menschheit lebte, nach welchen Werten sie lebte und wie sie miteinander umging. Und wir vergleichen das mal zum Beispiel mit unseren momentanen Verhältnissen in Europa oder in Nordamerika. Dann hat natürlich unser Glaube, neben der Tatsache, dass er Leben schafft und dass Jesus als Sohn Gottes für uns gestorben ist, natürlich auch Gesellschaften verändert. Wir haben grauenhafte Rückschläge erlitten. Aber wenn ich den Wert, den auch unsere Gesellschaft heute einem Menschen zuspricht, vergleiche mit dem Wert, den ein Mensch im Römischen Reich hatte, wie leichtfertig dort gestorben wurde, getötet wurde, von Staatsseite, ja, dann sieht man selbst da, irgendwie zwischen den Zeilen ist das Reich Gottes aktiv seit Jesu Geburt und seit Jesu Auferstehung. Es ist paradox, dass ein Reich, das mit Frieden und mit Sanft und mit Liebe kommt, Menschen selbst in dieser, sicher dann auch flacheren Form, aber so veränderungsintensiv wirkt das Reich Gottes. Es ist faszinierend, es ist ein Geheimnis. Und gleichzeitig ist es bis heute so. Man kann es ohne große Mühe ignorieren. Man kann das Reich Gottes beschimpfen, verleugnen, bekämpfen und so auf den ersten Blick den Einfluss ganz verlieren, den es auf uns haben kann. In mir passiert das jeden Tag. dass ich den Anschluss an das Reich Gottes verliere oder drohe zu verlieren. Jeden Tag neu muss ich mich auf die Suche machen, Gott einladen in Sehnsucht, Teil meiner Existenz zu sein, sein Reich und nicht mein Reich zu bauen. Und dann bin ich Bürger dieses Reiches. In dieser Einladung, den Heiligen Geist immer wieder Reich Gottes in uns hineinzutragen, entscheiden wir eben doch auch mit, ob wir unter den einen oder den anderen Bedingungen leben wollen. Wollen wir, wie dieser Text sagt, nur von Gott etwas erwarten? Auf Gewalt verzichten? Auch für Gerechtigkeit eintreten, barmherzig sein und liebevoll im Herzen rein, Frieden stiften, Widerstand ertragen, leidensbereit sein? Das ist eine Entscheidung. Oder wollen wir das Leben selbst in die Hand nehmen, für unsere eigenen Bedürfnisse kämpfen, anderen Gewalt antun, egal in welcher Form das passiert, das kann sehr früh beginnen, Ungerechtigkeit zulassen, lieblos und hartherzig sein, faule Kompromisse machen, wenn es uns dient, Menschenfurcht haben oder den eigenen Vorteil suchen. Wir entscheiden einstiegsmäßig mit darüber, wie viel der Heilige Geist dann in uns bewirken kann, indem wir ihn einladen, indem wir die Weichen auch mitstellen, alter Mensch oder neuer Mensch. Was wählen wir, wenn wir morgens aufstehen? Ist unser erster Blick auf Jesus gerichtet? Ist unsere erste Einladung, Herr, geh heute in diesem Tag mit mir. Leite mich an, wie ich dein Reich leben kann heute. Oder eben nicht. Der Heilige Geist wird von Paulus als Anzahlung auf den Himmel betrachtet. Ist er das bei mir? Lade ich ihn jeden Morgen wieder ein? Natürlich bleibt das Reich Gottes auf dieser Welt unvollkommen, bruchstückhaft. Es bleibt in hohem Maße mit Leid verbunden. Manchmal wird es im Leid vorangetrieben. Wir sehen in einem undeutlichen Spiegel, sagt Paulus. Aber im Prinzip können wir das Reich Gottes auch hier und heute an vielen Stellen erleben, wenn wir auf seine Art und auf seine Kraft setzen und die Folgen Gott überlassen. Wenn er uns füllt, unser Innerstes und uns regiert und unser Handeln bestimmt. Ich komme zum Anfang zurück und damit auch zum Schluss. Und wenn das bedeutet, ertragen zu müssen, dass Gott es sich leistet, ein 20-jähriges für ihn brennendes Mädchen zu sich zu holen. Obwohl es hier traurige Eltern hinterlässt, einen erschütternden Bruder, entsetzte Freunde und ja, aus unserer menschlichen Sicht sicher auch in gewisser Hinsicht einen unvollendeten Auftrag. Ich will mal so sagen, im Reich Gottes darf Gott das. Er ist ja Gott und es ist ja sein Reich. Und er ist ein guter Gott, das wissen wir. Auch wenn wir sein Gutsein manchmal nicht verstehen, auch wenn wir manches Leid fast untragbar empfinden und auch das manchmal nicht verstehen. Es ist sein Reich, es ist nicht unser Reich und es ist sehr gut so, dass es sein Reich und nicht unser Reich ist. Und ich glaube auch, er hat Verständnis für uns, auch für unseren Kampf. Jemand hat mal die drei Grundwerte, die Glaube, Liebe, Hoffnung in 1. Korinther 13 so übersetzt. Liebe ist Geduld mit anderen Menschen. Hoffnung ist Geduld mit mir. Und Glaube ist Geduld mit Gott. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild. Es ist keine allumfassende Definition dieser Begriffe, aber es macht deutlich, im Glauben setzen wir auf Gott unter allen Umständen. Und ja, hier auf der Erde müssen wir manchmal, so empfinden wir das, viel Geduld mit Gott haben. Hier bleibt das Reich Gottes über weite Strecken ein Sehnsuchtsort, aber eine konkrete Sehnsucht, ein konkreter Sehnsuchtsort, der schon hier angebrochen ist. Und gerade Sehnsucht, wie ich eben schon gesagt habe, hat so eine große Kraft. Lassen wir uns die Sehnsucht nach dem Reich Gottes nicht nehmen, nur weil es bruchstückhaft ist. Da gibt es keinen Grund für, deswegen die Sehnsucht sinken zu lassen und die Hoffnung. Wenn ich zulasse, dass das Reich Gottes in mir wächst und Schritt für Schritt Teil meiner tiefsten inneren Überzeugungen erobern darf, dann gibt es diese andere Welt. Dann dürfen wir schmecken von diesem Reich. Durch Leid hindurch, durch Ratlosigkeit hindurch, auch durch das hindurch, dass wir Gott nicht immer verstehen können. Aber es kann in mir anbrechen. Und es blitzt ein Leben auf, nachdem ich mich jedes Mal, wenn es mal wieder aufgeblitzt ist in meinem Alltag, so sehen wie nach nichts anderem, so hungrig bin, wie ich auf nichts anderes hungrig bin. Und ich möchte für diese Momente der Gottesbegegnung gerne auf dieser Erde leben. Ich möchte für diese Bruchstücke, die ich sehen und greifen kann, auch wenn es durch einen milchigen Spiegel passiert, ich möchte das erleben. Ich möchte so viel Reich Gottes, wie ich nur kann, auf dieser Erde erleben. Und ich wünsche uns, dass wir immer wieder mit unseren Zweifeln, auch mit unserem Leiden, mit unserem Infragestellen zu Gott gehen, denn da ist die Kraftquelle, die uns wieder mit seinem Reich verbindet. Da ist das, was uns wieder neu auf den Weg gehen lässt. Durch alles hindurch, was diese Welt versucht, uns an Schocks, an Leid, an Entmutigung zu liefern. Gottes Kraft ist stärker. Die Hoffnung und die Sehnsucht nach dem Reich Gottes ist stärker als alles, was wir hier an Rückschlägen erleiden können. Damit bin ich ganz gewiss und ich möchte uns das im Namen Gottes zusprechen, Sehnsucht zu haben und alles, was wir nicht verstehen, noch mehr einzusetzen, um noch mehr Sehnsucht zu haben, damit wir es eines Tages verstehen. Ich wünsche mir das. Und wir hatten ein würdiges, gottehrendes und sehnsuchtweckendes Beerdigungsfest mit 500 Menschen bei dieser Beerdigung dieser 20-jährigen jungen Frau. Wir hatten ergreifende Zeugnisse, wo sie in aller Schwachheit und in allem, so jung sie war, Menschen mit Gottes Liebe begegnet ist und Reich Gottes gewachsen ist, weil sie hier war. Und wir haben würdig Abschied feiern dürfen und wir sind als Christen damit immer ein Zeugnis für die Welt, wie wir Beerdigung feiern, weil auch da darf Hoffnung und Sehnsucht nach Gott über allem stehen und eben nicht der stumpfe Schmerz und die stumpfe Trauer. Und das ist Reich Gottes und dann erleben wir das. Ich wünsche uns das und ich wünsche uns jetzt in dem Abendmahl auch eine Begegnung mit diesem guten Gott, mit diesem Reich, der uns, indem wir das auch symbolhaft in uns aufnehmen, sein Leib, sein Blut, uns mit seinem Reich begegnet heute Morgen. Amen.